Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 372 des Computer Club 2. Ich begrüße alle, die uns zuhören. Es muss ja nicht heute am Tag der Erstaussendung sein. Es kann ja auch nächstes Jahr oder in 10 Jahren sein. Freue ich mich immer noch darüber.
Ja gut, in 10 Jahren ist schon lange hin. Auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Freue mich, dass Sie dabei sind und muss dem Wolfgang Rudolf sagen, ich habe ihn letztes Mal in eine Falle reinlaufen lassen, weil ich nicht auf die Uhr geguckt hatte.
Kenne ich ja.
Bitte?
Kenne ich ja von dir.
Ja. Und trotzdem, du wolltest ja sicher das, was ich letztes Mal schon angefangen habe, mal zu Ende erzählen. Google Plus, was ist das?
Naja, bei mir geht es um Google Now.
Google Now, Entschuldigung.
So heißt das. Google Now ist so eine Art Siri für Android von Google, also eine Spracherkennung. Aber nun hat Google dieses Google Now deutlich aufgewertet und hat auf der Entwicklerkonferenz, dieser Google I.O., den Dienst jetzt neu vorgestellt, in einem neuen Gewand. Google Now soll so eine Art persönlicher Butler werden. Das hört sich vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber wenn all das, was Google versprochen und gezeigt hat, wahr wird, dann ist es mehr als ein Butler. Denn alles, was ich tun muss, ich muss mein Android-Telefonchen einstecken, muss freigeben, dass das immer protokollieren kann und darf, wo ich mich im Moment befinde und was ich so tue, wo ich im Internet rumgeistere und ähnliches. Ja, und das war's eigentlich schon. Und jetzt fängt dieses Programm dahinter an zu rödeln. Wenn ich also jeden Morgen um 8 Uhr aufstehe, Journalisten stehen manchmal spät auf, und dann fahre ich in die Redaktion und dazu brauche ich 37 Minuten und fahre natürlich auch meist die gleiche Strecke, ich kenne sie ja schon, und treffe dann irgendwann ein, dann merkt Google sich das, merkt die Strecke und ja, das ist es erstmal. Was macht es jetzt damit? Ja, es merkt es sich. Und es versucht jetzt vorauszuahnen, was wohl passiert. Wenn es also jetzt zum Beispiel im Winter die Nacht fürchterlich geschneit hat, guckt sich Google natürlich, wie viele andere Dinge auch, den Wetterbericht an, hört dann auch oder sieht dann auch, Mensch, da sind ja auf der Strecke, der dieser Typ immer fährt, sind ja Staus, die brauchen ja eine Viertelstunde oder 20 Minuten länger. Was macht Google? Weckt mich eben früher und sagt mir, pass auf deiner Strecke zur Arbeit ist dies und das und jenes, du musst sehen, dass du früher wegkommst. Und genauso, wenn ich zum Flugplatz fahre, die fliegen tue ich ja nicht dahin, dann gucke ich ja vorher, wie sieht das aus mit dem Flieger und wann kommen die und so weiter. Das merkt sich Google Now. Und dann sucht es selbstständig weiter und sagt mir dann, hör mal, das sagt es gar nicht, du hast ja schon mal nachgeguckt und danach gesucht, sondern es sagt mir, der hat Verspätung, der kommt dann und dann an, du hast noch so viel Zeit, du musst losfahren, die Strecke bis dahin, da gibt's einen Stau, du fährst so und so lange. Oder ich sitze in einem Meeting und es ist gerade so schön zu erzählen und dann merkt Google aber plötzlich, jetzt wird die Zeit aber knapp bis zum nächsten Termin, weil es ja auch Zugriff auf meinen Terminkalender hat. Und dann sagt Google, na okay, jetzt mach mal, murkst den Kaffee runter oder lass ihn stehen, aber hurtig, Junge. All diese Dinge und noch viele, viele Dinge mehr. Es weiß zum Beispiel, wo ich bin, wo ich wohne. Fahre ich ins Ausland, dann guckt es nach und sagt, aha, die haben ja gar kein richtiges Geld, die haben ja keine Euros, die haben ja irgendwelches andere Geld und zeigt mir den Wechselkurs an. Zeigt mir natürlich gleichzeitig, wie ich in der anderen Sprache die mit einfachen Begriffen kommunizieren kann, was so am wichtigsten ist. Wenn ich eine Zeitzone ändere, dann sagt er mir das natürlich auch, zeigt mir, welche Zeit zu Hause ist, welche Zeit da ist. Also all diese Sachen, wirklich der Butler, der Dienstleister, der immer bei mir ist, der aufpasst, wo ich bin, was mir passiert, wie das Wetter ist, was ich tue, der meine Gewohnheiten wirklich lernt und viele, viele andere Sachen auch. Er zeigt mir natürlich auch, wo eine Gaststätte ist, wo ich hingehen kann. Er hilft mir, einen Tisch zu reservieren, ein Hotelzimmer zu reservieren, wenn er genau weiß, der fährt an jedem dritten Wochenende nach Hamburg und in das Hotel. All diese Dinge macht Google Now dann automatisch auch Sportnachrichten. Ich gucke mir immer bestimmte Fernsehsendungen, Sportereignisse an. Die sammelt Google Now dann natürlich aus dem Internet und bietet sie mir an, Ergebnisse oder sonstige Sachen. Das ganze Ding ist derart komplex, dass es wahrscheinlich nur die Firma Google auf die Reihe bringt, sowas zum Laufen zu bringen. Und das ganze Ding hört sich an wie reine Science Fiction. Also hat nichts mehr mit unserer Welt, in der wir so leben, wo wir tagtäglich irgendwo irgendwas putzen, saugen, schrauben oder sonst was an Arbeit erledigen. Das ist so weit außerhalb, so weit abgehoben, kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Und Sie hören schon, ich bin begeistert. Und genauso bin ich zutiefst erschrocken. Denn das kann natürlich kein Smartphone, so smart wie das Teil auch sein mag. Sondern wichtig ist, die Dinger, die sind immer online. Und die schicken alles, was ich meinem Telefon erzähle, was ich frage oder sonst was, natürlich zu Google. Dort wird das analysiert, werden Lösungen gesucht, werden natürlich auch schon Lösungen vorgehalten und zurückgeschickt. Und alles das ist auf den Servern von Google. Und alles, was auf den Servern von Google ist, naja, das wissen wir, da sind einige Geheimdienste der USA und Befreundete, die darauf zugreifen und lustig dann wissen, wo wir sind, was wir sind und so weiter. Ich habe kein gutes Gefühl. Die Sache ist toll, sie begeistert mich, aber mein Gefühl ist einfach nur beschissen dabei.
Die Geheimdienste können eine Menge Geld sparen. Das, was die an teuren Observationsarbeiten machen, die ganzen Leute, die sie zum Observieren einstellen, die ganzen Programme, die die im Laufe der Jahre für sich entwickelt haben, um E-Mails und sowas zu überwachen, brauchen die denn ja gar nicht mehr. Google macht das denn ja alles für sie.
Ja, aber so hoch die Kritik auch ist, es wird kommen, die Leute werden es vergessen, sie werden die Annehmlichkeiten in Kauf nehmen. Keiner hat ja was zu verbergen und diese Sache wird sich durchsetzen. Und Google hat dann natürlich die Möglichkeit, personifizierte Werbung zu verkaufen zu einem horrenden Preis, weil die Werbung sitzt, weil Google weiß, wo ist der, wo läuft der lang, was macht der. Es könnte so weit gehen, wenn ich an einem Laden vorbeigehe, dass sie ein Display da drin haben und mich persönlich begrüßen. Das ist möglich, das ist keine Utopie, das ist keine Zukunftsmusik oder zumindest den Whisky gerade in dem Moment anbieten, wo ich vorbeigehe. Also wir gehen auf eine Welt zu, naja, hoffentlich dauert es noch ein bisschen.
In Science-Fiction-Filmen haben wir es schon gesehen. Minority Report hieß der.
Ja. Ja, und dann kommt noch so eine Geschichte
genau
dazu,
wenn
ich mir das mal überlege, dass da die neue Xbox One vorgestellt worden ist. Das heißt also der Nachfolger von Kinect. Das ist auch ein Hammer, dieses Teil. Mit einer HD-Kamera drin, einem Prozessor, also wirklich ein Rechner, hat eigentlich nichts mehr mit dem Vorgängermodell zu tun. Und was hier passiert, auch die wird per Sprache bedient. Man spricht sie einfach an und sagt der Xbox on und sie schaltet sich ein. Aber so viele Dinge kann die Xbox selbst auch nicht. Die ist nämlich auch always on. Die ist auch immer online. So viel zum Thema Netzneutralität, die wir brauchen, braucht also Microsoft und Google. Und diese ewige Online-Geschichte, das heißt, dass dieses Media Center, was es ja eigentlich ist, weil es viel mehr kann als eine normale Spielebox, dass die alle Daten dorthin sendet, wo gerechnet wird, nämlich zu Microsoft, in das Rechenzentrum von Microsoft. Alles, was wir in unseren Räumen sprechen, wird dann quasi mit unserer Erlaubnis direkt und live sofort dahin gesendet. Aber nicht nur das, auch die Kamerabilder, auch das wird übertragen. Jetzt frage ich mich, ich würde für mich persönlich sagen, ich muss jetzt erstmal nach Worten suchen, damit ich niemanden beleidige, aber so blöd werde ich wirklich niemals sein, dass ich mir ein Abhörgerät für Bild und Ton in mein eigenes Wohnzimmer stelle und dann auch noch die Kosten der Datenübertragung, die meine Abhöraktion da benötigt, selbst trage, damit das irgendwo hingeschickt wird. Nee, Kinders, irgendwo muss ja mal Schluss sein. Irgendwo geht's ja nun nicht weiter. Und dann ist es ja nicht nur so, dass Microsoft nun die ewig Bösen sind. Sie sind manchmal ein bisschen dumm in dem, was sie auf den Markt bringen, ja. Aber böse sind sie erstmal per se nicht. Nur solche Sachen werden doch geknackt. die werden doch nicht ewig zu sein. Selbst Google, Rechner und Datenbanken werden geknackt. Und bei Microsoft wird es nicht anders sein. Und wenn ich wirklich dieses Einfallstor in meinen privatesten Bereich so weit aufmache, ich möchte mal wissen, wie lange es dauert, bis dann unsere Geheimdienste, unsere Finanzämter, unsere Polizei, wie auch immer, lauschen, was bei mir passiert. Man muss mehr als vorsichtig sein und man muss sich das paar Mal überlegen, ob man ein solches Teil zu sich nach Hause holt, vielleicht sogar ins Kinderzimmer stellt oder wo auch immer.
Ein extra Spielzimmer aufmachen.
Ein extra Spielzimmer.
Rundum gut abgeschirmt mit neutralen Wänden. Ich wüsste auch eine Strafe für die. Man stellt denen einen Fernseher vor die Xbox und lässt da den ganzen Tag diese Doku-Soaps und Pseudo-Scripted Reality-Sendungen laufen.
Tja. Ja.
Dann werden die an der anderen Seite müssen ganz schön leiden. Es ist immer Bewegung vom Fernseher, ist immer Ton da. Immer Bewegung vor der Xbox, immer Ton da. Und muss immer weiter analysiert werden.
Ja, gut. Dann bekommt das Fernsehgerät eben personifizierte Werbung. Ja, das Problem ist nur, dass diese Daten eben auch zusammengeführt werden können. Man weiß eben dann, wer wo ist. Die Xbox wird dann registriert, ja. Die Xbox One. Du hast deine Lizenzverträge, die du dann unterschreiben oder denen du zustimmen musst. Und wenn diese Dinge da zusammenkommen, Facebook, Microsoft, Google, wenn diese Daten zusammengeführt werden, ich meine durchsichtiger, die wissen mehr über mich selbst, wenn ich da überall mitmache, als ich selbst jemals von mir erfahren werde. Das ist die Realität, eine schreckliche Realität, aber die steht vor der Tür. Wir brauchen nur aufzumachen und reinzulassen. Ich lasse draußen.
Also wenn du sie reinlassen willst, musst du zumindest für die Xbox One auch noch Geld bezahlen.
Ja. Ja,
Heinz. Selbstfinanzierte Spionage. Ja, unser Wolfgang Back ist nicht da. Was sagt uns das?
Das sagt uns ganz einfach, dass wir ihm jetzt ansagen und sagen, lieber Wolfgang Back, der du da in der Schweiz bist, du hast uns was geschickt, hast etwas vorbereitet und jetzt hören wir doch mal, was dabei rausgekommen ist. Es geht um ComCom.
Sommerkommentar Teil 2. ComCom. 1983 installierten wir in der Redaktion des Computerclubs eine sogenannte Mailbox und führten damit eine neu entstehende Szene der Datenfernübertragung an. Diese Box war jahrelang in Betrieb und zählte Millionen Anrufe während ihrer Lebenszeit. Der Computer hieß ComCom, was die Abkürzung von Kommunikationscomputer bedeutete. Der Betrieb eines solchen Serviceangebots war relativ neu und man konnte auf keine allzu großen Erfahrungen zurückblicken. Schon bald hatten wir unser erstes Problem zu lösen, doch hören Sie selbst. 1983 gab es einen Artikel in unserem ComCom aus der Zeitung Die Zeit und das war in den ladbaren Dateien des ComCom, die sich jeder anschauen konnte, der den Zugang schaffte. Ein Zuschauer hatte einen Artikel aus der Wochenzeitung Zeit abgetippt und dann in die Mailbox eingespielt, damit andere User des ComCom dies auch lesen sollten. Es ging in dem Artikel dabei um den Schutz von Software und man fand in dem Aufsatz eine Mahnung, nicht dagegen zu verstoßen. Es wurde ausdrücklich in dem Artikel vor Raubkopien gewarnt. Das war sicherlich von dem Zuschauer gut gemeint, der den Artikel abtippte und den ComCom einstellte, doch er hatte selbst gegen ein Urhebergesetz verstoßen. Und das Schlimme daran, nicht etwa der Einsteller hatte eine strafbare Handlung begangen, nur ich als Redakteur und wir als Betreiber der Mailbox hatten uns strafbar gemacht, da diese Verletzung draußen den Zuschauern ladbar wurde. Der Autor des Originalartikels aus der Zeit mahnte jetzt in einem Schreiben an, dass sein geistiges Eigentum in einem ungenehmigten Artikel in unserer Mailbox des WDR gespeichert war. Doch es ging noch weiter. Der Autor hat den Artikel mit einem Commodore-Computer Typ C64 und einem lahmen Akustikkoppler heruntergeladen und dafür 45 Minuten benötigt. Diese 45 Minuten wurden jetzt von dem Autor in der Honorarliste des WDR recherchiert. Er empfand dies als eine Sendung aus einem WDR-Computer, egal, dass die Sendung nicht im Hörfunk zu hören oder im Fernsehen zu sehen war. Sie kam aus einem WDR-Gerät und die Sendung käme, so der Rechtsanwalt, aus einem Computer des WDR. Für eine 45 Minuten lange Geschichte könnte man einige tausend Mark in Autorenhonoraren verlangen. Wäre es wirklich zu einem Prozess gekommen, so hätten wir sicherlich schlechte Karten gehabt. Es handelte sich offensichtlich um eine Verletzung des Urheberrechts und da gab es keinen Zweifel. Doch das Problem erledigte sich zum Glück ganz anders. Unsere WDR-Justizabteilung hatte ja den Namen des Kontrahenten und sie recherchierte erfolgreich nach dessen Mitgliedschaft in der Verwertungsgesellschaft Wort. Denn es war üblich, dass professionelle Autoren sich bei dieser Gesellschaft anmeldeten, da es am Jahresende einen mehr oder weniger großen Batzen Geld aus den Erträgen gab. Das ließ man sich ja nicht entgehen. Ich war einige Jahre auch bei dieser Verwertungsgesellschaft geführt. Doch kurze Zeit vorher wurde mit der Verwertungsgesellschaft ein Pauschalvertrag abgeschlossen, in dem auch Mailboxen wie unser Comcom mit einbegriffen waren. Für Mitglieder der Verwertungsgesellschaft Wort wurde jetzt nicht mehr für Einzelposten bezahlt, weil dies einen zu hohen Aufwand gefordert hätte. Der WDR ist natürlich ebenfalls mit Wort verbunden, genauso wie er sich mit der GEMA auseinandersetzen muss. Der WDR hatte seine Jahrespauschale bereits an Wort bezahlt und aus diesem Topf jetzt wurde der Autor bezahlt. Für uns war dies eine große Erleichterung, dass das Schwert des Damokles noch einmal an uns vorbeigegangen ist. Man hätte jetzt eigentlich wieder zur Tagesordnung übergehen können, doch weit gefehlt. Einige Leute im WDR hatten Lunde gerochen. Was treiben diese Computertypen eigentlich in den Redaktionsräumen? Wieso haben die mit völlig fremden Urheberabgaben zu tun? Wieso müssen die für eine Sendung gerade stehen, die niemals im WDR gelaufen ist? Der erste Interessent war unser Justiziar. Ich musste in seinem Büro antanzen und er bat mich um Aufklärung. Das, was ich ihm zu sagen hatte, machte keinen großen Eindruck. Er konnte sich nicht vorstellen, was eine Mailbox ist und was man dort lesen kann. Und wieso kann man mit einem Telefon eine Sendung empfangen? Ich bot an, dies alles einmal in der Redaktion vorzuführen. Am nächsten Morgen hatte ich hohen Besuch in den Räumen von Comcom. Der Justiziar zusammen mit dem Datenschutzbeauftragten des WDR hatten sich eingefunden und es stellte sich schnell heraus, dass keiner der beiden Besucher einen Schimmer von dem erahnte, was hier junge Leute als neue Kommunikationsform propagierten. Um einfach zu beginnen, erklärte ich, dass man mit einem solchen Computer eine Verbindung über ein solches Modem herstellen kann. Ich hatte die Geräte in der Hand und konnte sie herzeigen. Ich begann dann zu telefonieren und bekam eine Verbindung mit einer Mailbox, die sich in Bergisch Gladbach bei Köln befand. Nach dem Login konnte man sich in ein Diskussionsforum einschalten. Ich hatte Pech und erwischte gerade eine Diskussion, die sich mit der Mailbox selbst auseinandersetzte. Hier behauptete ein Teilnehmer, dass die laufende Software dieser Mailbox in Bergisch Gladbach wohl geklaut sei, dass sie ähnlich wie eine andere Box arbeite und keinen Bezug zum Urheber herstelle. Diese kurze Demonstration reichte aus, um später Post vom Justiziar zu bekommen. Er beanstandete, dass in den Monitoren des WDR über solche Dinge, die offensichtlich illegal sind, diskutiert wird. Es kann nicht angehen, dass die WDR-Monitore in dieses illegale Geschehen mit einbezogen werden. Das Schreiben habe ich kopfschüttelnd unter ferner Liefen abgeheftet. Es klingt fast gelogen, was ich da zum Besten gebe. Doch ich stehe dazu. Die Personen, die mich in den Redaktionsräumen besuchten, hatten keinerlei Schimmer von der Funktionsweise und dem Sinn einer Mailbox. Zur Ehrenrettung des Justiziars muss ich noch nachschieben, dass die Demo in unserer Redaktion zur Initialzündung für weitere Recherchen für ihn diente. Nach und nach gehörte er zu den Wissenden in puncto digitale Kommunikation. Er rief mich später öfter an und fragte dies und das, alles in Richtung Datenfernübertragung. Die Geschichte ist noch nicht fertig erzählt, denn ich erwähnte, dass der Datenschutzbeauftragte des WDR an der Demonstration teilgenommen hatte. Er hatte ganz andere Probleme mit der Mailbox. Er erkannte recht schnell, dass hier Menschen mitmachen und dass hier eine Datei mit persönlichen Daten entsteht. Denn wir ließen nur angemeldete User in unsere Mailbox und sie mussten ihre komplette Adresse angeben und das Formular unterschreiben und konnten dadurch identifiziert werden. Damit wollten wir uns gegen Missbrauch schützen. Solche Dateien mussten seit einiger Zeit besonders geschützt werden. Dafür gab es die Novelle des Datenschutzgesetzes. Alle Dateien mit persönlichen Daten mussten sogar angemeldet werden. Als der Datenschützer meine Redaktion verließ, deutete er an, dass er mir einige Punkte, die ihm aufgefallen seien, schriftlich zusammenfassen will. Doch bevor sein Schreiben ankam, stellte sich ein Mitarbeiter eines Büroausstatters vor und lieferte mir einen ausführlichen Katalog mit kleinen Tresoren, die dort auch im Bild abgebildet waren. Ich möge mir doch ein Modell aussuchen. Ein paar Tage später kam dann auch die schriftliche Zusammenfassung des Datenschutzbeauftragten. Inhalt gekürzt: Ich möge die 8-Zoll-Diskette abends vor Dienstschluss aus dem Comcom herausnehmen und diese in den Tresor einschließen. Der Computer sei dann auszuschalten. Das hätte natürlich bedeutet, dass dann die Anlage nicht mehr genutzt werden konnte. Erst die nächsten Jahre zeigten, dass elektronische Kommunikationssysteme keinen Schlaf kennen und auch keinen Dienstschluss. Morgens bei Redaktionsbeginn könne man ja wieder die Diskette mit den persönlichen Daten einlegen. So ging es in dem Brief des Datenschützers weiter und so viel zu dem profunden Wissen über elektronische Medien zur damaligen Zeit. Der Tresor begleitete mich dann bis zum Ende meiner Dienstzeit im WDR. Er diente vor allem dazu, eine Flasche Champagner vor allzu neugierigen Blicken der Mitarbeiter sicher zu verstecken.
Ja, lieber Wolfgang Rudolf, hast du eigentlich irgendeine Ahnung, wo dieser besagte Safe heute ist? Steht der noch im WDR? Oder ist der ausgemustert worden, so wie der, ist der auch in Ruhestand geschickt worden, so wie Wolfgang Back?
Das weiß ich nicht. Ich bin also da später nicht mehr in dem ehemaligen Büro von Wolfgang Back gewesen, aber was sollte man da auch reintun?
Nee, was könnte jetzt drin sein? Vielleicht noch die alte Flasche Sekt, die wäre mittlerweile schon wertvoll.
Also, der war doch nie abgeschlossen, die hat bestimmt schon jemand rausgeholt.
Ach so.
Der Safe, der war ja so safe, der brauchte nicht geschlossen zu werden.
Ich wollte aber an sich was ganz anderes erzählen. Unsere Forscher haben mal wieder was angezettelt oder angefangen, von dem ich hoffe, dass das wirklich mal ein Erfolg wird. Es geht um mikroelektromechanische Systeme, MEMS. Das ist eine furchtbare Abkürzung dafür, aber es heißt nun mal so. Und zwar ist es so, MEMS-Systeme werden ja heute schon viel eingesetzt. Das sind also diese winzigen Bauteile, die Mechanik und Elektronik verbinden. Deswegen heißen sie auch so. Die können also Beschleunigung, Druck, Entfernung, Temperatur, Lichtstärken, chemische Konzentration und so weiter messen. Das sind im Prinzip kleine Labors. Zum Beispiel in Airbags von Autos werden die eingesetzt, damit der sich zur richtigen Zeit aufbläst. Oder im Gefäßdrucker Sauerstoffgehalt des Blutes wird in der Intensivmedizin damit gemessen. Oder, was viel näher liegt, die Anti-Wackel-Elektronik in den Digitalkameras. Das sind mikroelektromechanische Systeme. Oder es gibt noch was anderes, die Beamer sind zum Beispiel mit so Mikro-Arrays ausgestattet, so kleinen Spiegel-Arrays, die dann den Strahl, den Lichtstrahl so ablenken, dass man ein Bild auf der Wand sieht. Jetzt meinen die Forscher, dass man, wenn man die bei der Entwicklung neue Methoden einsetzt für diese Sensor- und Aktosysteme, dass man die bis zu 50% billiger und effektiver bauen kann. Die Idee ist dabei, man baut ein Baukastensystem, das die Lücke zwischen Chip- und Sensorfertigung schließt. Also, dass man diese Aktoren und Sensoren zusammen mit der Elektronik, die ja dazugehört, also mit den Chips, zusammen entwickeln kann. Also, zum Beispiel, wenn man einen Schaltplan macht, dann geht man an den Rechner. Heute geht man an den Rechner, früher ging man, nahm man sich ein Stück Papier. Entwirft seine Schaltung da und lässt die dann zum Beispiel von den Electronic Design and Automation Tools, also den Entwurfswerkzeugen, lässt sie dann analysieren. Diese Tools sollen jetzt so weit ausgebaut werden, dass man das auch mit den Sensoren, also mit den mechanischen Teilen machen kann, dann heißt man, setzt sich im Prinzip wie bei einer elektronischen Schaltung hin, malt seine Schaltung auf, lässt die durchrechnen, lässt dann eine Entwicklung machen, also ein Chip-Layout machen und lässt die dann automatisiert produzieren. Das hat natürlich einen riesen Vorteil, wenn man diese beiden Technologien direkt auf dem Chip integrieren kann, dass die Fertigung einfacher und vor allen Dingen billiger wird. Man könnte dann auch zum Beispiel, wenn die richtig klein sind, das, was die Google Glass jetzt machen, also die, na, Google Glass ja indirekt. Man könnte aber zum Beispiel über Spiegelsysteme Bilder direkt auf die Netzhaut spielen. Oder die Roboter könnten mit Sensoren ausgestattet werden, die auch fühlen, also Kraftfühler haben, dass sie richtig sensibel reagieren können, dass die sowohl fest zupacken können beim Hammer wie die Hand, bei einem Hammer oder auch ein Ei, ein empfindliches Ei hochheben können. Das Ganze läuft unter der Leitung des EAD-Zentrum. Das ist ein Verein, der von deutschen Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gegründet wurde. Und die wollen jetzt diese Automatisierung auf den Weg bringen. Dazu gehören dann zum Beispiel so Entwicklungstools, Hersteller wie Cadence Design Systems, das Carl Zeiss, das Institut für Mikroelektronik und Mechatronik, Bosch gehört dazu, TU München, die Tetra-Gesellschaft für Sensorik, die Uni Bremen, X-Fab, Semikunden, die muss ja auch einen Fertiger haben. Und wie gesagt, als Manager dient dieser Verein, dieses EAD-Zentrum. Und ich hoffe, dass die möglichst schnell zu einem Erfolg kommen, denn die Möglichkeiten, die preiswerte MEMS-Systeme bieten könnten für den Alltag, sehe ich für fast unbegrenzt. Und dann könnten noch kleinere Firmen MEMS-Systeme in ihre kundenspezifischen Systeme einbauen und uns zur Verfügung stellen. Oder meinst du, wir brauchten sowas nicht?
Nö, ich finde das gut. Ich finde nicht, dass wir das nicht brauchen, ganz im Gegenteil. Denn wenn ich mir überlege, welches Spektrum da erschlossen werden kann mit solchen Systemen, das ist doch wirklich immens. Und vor allen Dingen das, was du gesagt hast, auch kleinere Firmen, gerade bei riesengroßen Firmen in Deutschland sehe ich doch immer wieder, dass es da doch hinten und vorn irgendwo hängt. Es ist genau wie im Wald, wenn die Bäume riesengroß geworden sind, dann ersticken die alles andere und der Nachwuchs kommt nicht raus. Und so ist es auch. Wenn wir also Tools und Werkzeuge haben, die auch kleine Unternehmen, vielleicht Einzelunternehmen, in die Lage versetzen, tatsächlich Forschung und Entwicklung zu betreiben, in der Praxis, das fände ich schon toll.
Oder dass es so ein MEMS-Baukastensystem, so ein Lego-System für MEMS gibt, das wäre doch das Richtige. Gut, jetzt Lego ist ein bisschen sehr einfach dafür, aber dass man aus Bauteilen sich einfach, aus Baugruppen sich einfach das zusammenbauen kann, sagen, komm hier, jetzt fertige mir. Das wäre es
doch. Ja. Ja, jetzt denke ich, was hältst denn du davon? Sollen wir dem Wolfgang Back mal grüßen, der jetzt da in der Schweiz traurig vor sich hin sitzt, weil er Urlaub machen muss und wir sitzen hier in Deutschland und dürfen Sendungen machen?
Er wird es sicherlich sehr bedauern, dass er nicht bei uns ist, wie ich ihn kenne. Aber wir müssen auch mal hart sein gegen ihn.
Genau. Du bleibst im Urlaub. Fertig.
Genau. Sache ist erledigt. Schöne Grüße für mich. In die Schweiz.
Alles klar. Ja, viele Grüße und denkt bitte an unseren Shop. Da gibt's eine ganze Menge Fanartikel. Die könnt ihr über die Homepage cc2.de, alles geschrieben in Buchstaben, aufrufen. Da findet ihr den Shop. Und dann für heute Daumen nach oben. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.